Ich möchte Ihnen heute Morgen einen guten Durst wünschen, so wie man zum Beginn einer Mahlzeit sagt, guten Appetit. Es steht über unserem ganzen Sonntagsgottesdienst heute das Thema vom Wasser und vom Dürsten. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wir wollen miteinander das Himmelfahrtslied singen, großer Mittler, der zu Rechten, 424. 424, die ersten drei Verse. Wir wollen mit Jesus Christus, dem erhöhten Herrn, reden im Gebet. Jesus Christus, du unser Herr und Herr der ganzen Welt, wir freuen uns an diesem frühlingshaften Sommermorgen über dein großes Herrschen, über deine Größe und über alles, was du in unserer Welt wirkst. Wir freuen uns an der Schönheit der Natur, an der Sonne, an der Gesundheit, an all den Gaben, die du uns schenkst und die wir genießen. Aber wir wollen mehr von dir haben. In deiner Hand liegt alle Macht und nichts gibt es in der Welt, was gegen deine Herrschaft streiten kann. Herr, wir bitten dich, siege du mit deiner Macht auch in unserem Leben. Räume du heute Morgen alles Böse, alles Unrechte, alles Falsche bei uns weg. Mache uns dir ganz untertan und mach aus unserem Leben etwas zum Lob deiner Herrlichkeit. Gib, dass wir heute Morgen nur dich und deine Stimme hören. Und dass alles andere schweigen muss. Und so wollen wir dir jetzt auch in der Stille das sagen, was jeden von uns allein beschäftigt. Herr, wir loben dich, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen. Junge Leute vom Bibelkreis wollen uns ein Lied singen, weil das mit dem Thema unserer Predigt heute zusammenhängt, Wasser für ein durstig Land. Wir besprachen am letzten Dienstag in unserem Bibeltraining die Botschaft des Propheten Jesaja. Er sah so klar die Not dieser Welt und auch bei den frommen Leuten bricht die Not dieser Welt hindurch. Und da redet er davon, wie hinter dieser frommen Kulisse dieser Unfrieden in der Welt herrscht. Und dann sieh doch das Neue, das kommen wird. Und ich lese aus Jesaja 32, das Neue, wenn Gott seinen Geist ausgießt, wenn Gott dieses Lebenswasser in Jesus austeilt. Siehe, es wird ein König regieren, Gerechtigkeit aufzurichten, und Fürsten werden herrschen, das Recht zu handhaben, dass ein jeder von ihnen sein wird, wie eine Zuflucht vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Platzregen, wie Wasserbäche am dürren Ort, wie der Schatten eines großen Felsens im trockenen Lande. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr blind sein und die Ohren der Hörenden werden aufmerken und die Unvorsichtigen werden Klugheit lernen und die Zunge der Stammelnden wird fließend und klar reden. Es wird nicht mehr ein Narr Fürst heißen. Ich war vor ein paar Tagen mit meinen Kindern im Ludwigsburger Schloss und habe diese tragische Geschichte der württembergischen Herzöge noch einmal vor meinen Augen gesehen, wo man für eine Mätresse das größte Schloss Deutschlands bauen lässt, wo Narren Fürsten heißen in unserer Welt. Noch ein Betrüger wird dann edel genannt werden. Dann geht das weiter, diese Beschreibung einer Welt, in der die Maßstäbe verkehrt und vertauscht sind, wo es dann heißt, die Paläste werden verlassen sein und die Stadt, die voll Getümmel war, wird einsam sein, dass Burg und Turm für immer zu Höhlen werden, dem Wild zur Freude, den Herden zur Weide, so lange bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe. Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Und das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Wir wollen vom Lied 93 alle drei Verse singen. 93. Unser Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 37 bis 39. Jesus war auf dem Fest in Jerusalem, das Fest, das ist das Laubhüttenfest, das größte Fest Israels. Am Schluss der Ernte, aber am letzten Tag des Festes, welcher der herrlichste war, trat Jesus auf, rief und sprach, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte Jesus aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Herr, wir danken dir, dass du uns jetzt deinen Geist geben willst. Amen. Heute Nachmittag wird in Monaco ein großes Autorennen stattfinden. Es hat in der Fachwelt noch eine große Diskussion darüber gegeben, ob es sinnvoll ist, dass dieses Autorennen stattfindet, nachdem in Barcelona auch auf einem Straßenkurs ein so schrecklicher Unfall vor kurzem geschehen ist. Und da las ich noch gestern in der Zeitung, dass einer der Rennfahrer sagte, diese Strecke dort in Monte Carlo, die bettelt geradezu um Unfälle. Die fordert direkt Unfälle heraus. Warum wird das Rennen dann trotzdem gefahren? Ja, da lächeln natürlich die Rennfahrer und sagen, das ist der Reiz. Das ist der Reiz. Wir schätzen das Risiko. Wir lieben das. Das macht's erst interessant. Das gibt das Prickelnde, schwierige Kurse zu fahren. Nicht nur die Autorennfahrer machen das so. Denken Sie jetzt mal an die Astronauten, welches Risiko die einkalkulieren müssen, wenn die sich von ihrer Frau verabschieden, was das bedeutet, ob sie wieder zurückkommen, ob sie zeitlebens krank sind oder wie das ausgehen mag, dieses Abenteuer. Wir kennen das in vielen Bereichen der Technik. Die zuerst ein Flugzeug einfliegen müssen, das neu konstruiert wurde, die Testpiloten, und wo und wie auch immer in unserer Welt Leute das Risiko lieben. Wir haben 5 Sonntage über den Zweifel gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass wir alle sagen, ich kann mich nicht über meine Zweifel hinwegsetzen. Ich kann das nicht riskieren. Es ist doch gar nicht wahr, in unserer Welt riskieren wir sehr viel. Und Menschen sind sehr risikofreudig. Nur beim Glauben sind wir sehr ängstlich. Überängstlich. Als ob es sich da um ein Risiko handeln würde. Wenn Sie heute Nachmittag zu einer kleinen Spazierfahrt sich in Ihren Ford oder VW oder was Sie nun haben hineinsetzen, das Risiko ist größer. Größer als Jesus und seinem Wort zu vertrauen und ihm zu glauben. Das kann es in jedem Auto einmal geben, dass es eine Panne gibt. Bei Jesus gibt es das nicht. Dafür hat er sein Wort gegeben. Und nun verstehen Sie, warum die Zweifel in unserem Leben so gefährlich sind. Wenn wir hier sagen, ich kann nicht. Es ist nicht aus der Luft gegriffen, was ich sagte. Ich habe ein Wort von Karl Friedrich von Weizsäcker gefunden, dem Philosophen und Physiker, der einmal im Jahr 1961 sagte von den Christen, die Christen bewahren die einzige Wahrheit, die tiefer reicht als die Wahrheit der Wissenschaft, auf der das Atomzeitalter beruht. Sie bewahren ein Wissen vom Menschen, das tiefer reicht als die ganze Rationalität der Neuzeit. Im Glauben geht es um ein Wissen, im Glauben geht es um eine Wahrheit, im Glauben geht es um eine Gewissheit, die noch viel größer ist als all die anderen Sicherheiten dieser Welt. Und die brauchen wir. Es kann gar nicht darum gehen, dass wir unseren Glauben an die Zeitströmungen anpassen, sondern es kann darum gehen, dass heute von unserem Glauben noch einmal neue Strömungen ausgehen, die unsere unsichere und schwierige Zeit noch einmal prägen und in unserer Zeit noch einmal uns eine Linie geben, nach der wir uns richten können. Ich möchte das, was ich zu sagen habe, über dieses Wort Jesu wieder gliedern, damit wir es besser behalten können. Ich möchte es unter 3 Themen zusammenfassen. Zuerst einmal, unsere Fragen müssen abgehandelt werden. Unsere Fragen müssen abgehandelt werden. Es geht nicht darum, dass einer jetzt sagt, meine Zweifel werden nicht ernst genommen. Ich weiß, dass das ein paar nachher wieder sagen werden nach der Predigt. Und deshalb ist mein erster Punkt so klar. Fragen, Zweifel, die müssen heraus, die müssen ausgesprochen werden. Und die haben ein Recht, auf dem Tisch zu liegen. Weil wir alle vom Zweifel geplagte Leute sind. Weil wir alle unsere Fragen haben. Denn es geht in dieser Welt einmal darum, was ist denn eigentlich wahr? Was ist denn eigentlich gültig? Stimmt denn das? Es gibt keine Konfirmandenstunde, die wir nicht so anfangen, dass wir sagen, das ist euer Recht, nachzufragen. Es gibt ja so viele Stimmen, die auf euch junge Menschen hineinreden und sagen, glaub das, nehmt das an, überzeugt euch von dem. Ja, wo soll man denn sich noch orientieren können? Was ist denn wahr? Wer hat denn Recht? Unsere ganze Welt ist ja voll von verschiedenen Meinungen. Da gibt es verschiedene Ideologien, da gibt es verschiedene Wirtschaftssysteme, da gibt es verschiedene politische Ansichten, die alle miteinander unvereinbar sind. Es geht ja nicht, wie ein paar sagen, dass man einfach von jedem Stück etwas herausnehmen soll. Es geht ja nicht, dass man hier und dort und dort und dort ein Stück wegnimmt und sagt, irgendwo muss die Wahrheit mittendrin liegen. Ich muss doch wissen, was ist wahr? Und deshalb geht es auch nicht an, dass man nur im Glauben zweifelt. Man muss alles bezweifeln. Man muss überall nachfragen. Man muss alles in Zweifel ziehen. Das Geld und die Wirtschaftsordnung und die politischen Verhältnisse und was auch noch immer auf mich eintrifft in der Welt. Und ich bin froh, dass Jesus in dieser ganzen Grundsätzlichkeit die Zweifel aufgenommen hat. Dafür ist Jesus, dass man radikal nachfragt, dass man alles prüft, alles wägt und alles kritisch untersucht. Nein, das ist nicht wahr, dass Sie Ihre Zweifel verdrängen müssen, sondern Sie müssen heraus, wir müssen wissen, was ist wahr, was ist gültig. Das muss ja ein erschütternder Augenblick für die vielen Besucher, die vielen Zehntausende gewesen sein bei dem Laubhüttenfest, als Jesus mit dieser kritischen Frage herausrückte. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, was dort am letzten Tage, der am herrlichsten war, sich auf dem Laubhüttenfest zugetragen hat. Am Abend vorher waren die musizierenden Leviten auf der Treppe des Vorhofs, dort wo es zum Frauenvorhof runtergeht, gesessen und haben musiziert und oben haben im Fackelschein die Leute in Ekstase, in frommer Ekstase getanzt, Fackeln schwingend. Und dann, als endlich Morgen war, sind die Priester in einer Prozession zum Osttor des Tempels gezogen und haben gerufen, unsere Väter beteten die Sonne an, wir aber beteten den Herrn an. Und dann sangen sie den Psalm 118 und dann in einer großen Prozession mit festlichen Gewändern, geschmückt und mit Trompetenstößen, zog die ganze Schar der Gläubigen hinunter zur Siloa-Quelle. Und einer der Priester füllte eine goldene Kanne mit Wasser und dann trugen sie sie wieder Psalmen singend hoch und dann wurde dieses Wasser oben in zwei Schalen an der Westseite des Brandopferaltars gegossen. Dann floss dieses Wasser in der aufgehenden Hitze dieses siebten Festtages, nachdem 7 Tage ununterbrochen gefeiert und gefestet wurde, wurde dieses Wasser vergossen. Und dann jauchzte noch einmal das Volk auf und schwang seine Palmzweige und dann war Stille. Und in diese Stille ruft Jesus hinein, wenn jemand noch Durst hat, der komme zu mir und trinke. Es geht doch nicht darum, dass man sich im Leben berauscht, dass man Gefühle der Befriedigung hat. Jesus stellt diese grundsätzliche Frage, hast du in deinem Leben Glück, Befriedigung, Genuss, Freude gefunden? Hast du es oder hast du es nicht? Diese grundsätzliche Zweifelsfrage, nicht bloß hier und da im Glauben mal ein Fragezeichen, ein Wunder hinmachen, sondern frag doch kritisch nach, was gilt denn eigentlich? Worauf verlasst ihr euch? Worauf könnt ihr euch stützen? Was ist denn wahr? Vielleicht denkt einer, man dürfe im Glauben gar nicht so direkt und so handfest fragen nach Befriedigung, nach Glück, nach Genießen, nach Freude. Wir wollen das nicht nur diesen Blättern überlassen, die an den Kiosken unserer Illustrierten von Lust reden und von Befriedigung. Jesus hat das angeboten und hat gesagt, dass er gekommen ist, Leben und volle Befriedigung zu schenken. Dass er ein Leben erfüllt machen will, dass er mehr geben will als alles andere in der Welt. Und er bietet an und sagt allen Menschen, fragt doch mal kritisch nach, prüft doch mal, wo werdet ihr satt, was befriedigt euch, was macht euch glücklich, wo werdet ihr satt? Bitte, nehmt doch dort. Ich biete an, volle Befriedigung zu geben, volle Erfüllung, satt werden. Es ist ja eine Sache der Reklame heute, das angeboten wird, der Genuss ohne Reue und Rauch ist da ohne gute Laune oder was sie alles in der Werbung an großen Sprüchen haben. Jesus sagt, bitte nimm doch. Und wie fühlst du dich, wenn du all die Sprüche heute siehst? Ich wollte jetzt nur Spots vom Werbefernsehen mal vor uns vorüberziehen lassen, wo noch einmal kommt, der Genuss für festliche Stunden. Jesus sagt, nimm's doch. Mach dich Alkohol satt. Befriedigt er, macht er dich glücklich. Sie können einsetzen, was Sie an Befriedigung haben. Ich habe ein erfülltes Leben, ich habe viel Arbeit, ich bin bis weit in den Feierabend beschäftigt, sagt einer. Macht's dich satt, befriedigt's dich, macht's dich glücklich. Und was ist dann, wenn du alt wirst, wenn die Pensionierung kommt, wenn du stirbst? Was hast du? Bist du befriedigt? Hast du was? Die Frage muss kritisch gestellt werden. Es muss gezweifelt werden. Es muss gefragt werden. Worauf kann man sich denn noch verlassen? Worauf kann man denn noch sich gründen? Kommen wir zum Zweiten. Nur Gewisses hilft. Nur Gewisses hilft. Es gibt viele Menschen, die gerade ihre Zweifel im Glauben darauf gründen, dass sie sagen, der Glaube, der ist doch gar nicht fassbar für mich. Der Glaube, das ist irgendwo ein Herumspindisieren in der Luft. Sie wissen doch, dass Karl Marx sich nie ernsthaft beschäftigt hat, nie ernsthaft, die Wahrheit des Glaubens zu testen. Und er redet vom Opium, weil er es nie richtig prüfen wollte. Und C.G. Jung und Freud und wie sie alle hießen, die die Religion verketzert haben und den Glauben verketzert haben, sie haben vielleicht den Glauben gekannt aus der Erscheinung mancher Kranke, die zu ihnen ins Sprechzimmer kamen, aber haben sie den Glauben wirklich gekannt? So wie Jesus ihn verspricht. Und das sind all die Sprüche, die durch unsere Köpfe gehen. Aldous Huxley, der englische Schriftsteller, hat den Mut zu einer großen Ehrlichkeit, also sagt, ich hatte in meinem Leben Motive dafür, die Welt ohne Sinn zu wollen. So folgerte ich, dass sie keinen Sinn hatte. Und es fiel mir nicht schwer, befriedigende Antworten für diese Annahme zu finden. Ich wollte ja eigentlich gar keinen Sinn haben in meinem Leben. Ich wollte ja eigentlich gar nichts Gewisses finden. Es gefiel mir ja ganz im Leben einfach zu sagen, es gibt keine Antwort und es war mir doch die Freude, alles in Zweifel zu ziehen und alles zu relativieren. Zu allem zu sagen, man weiß eben nichts Genaues. Und das war mein Lebensstil. Jesus hat eine ganz klare Antwort gegeben. Und wer ehrlich sucht im Zweifel und der nicht im Zweifel bleiben will, das kann natürlich sein, sie wollen im Zweifel bleiben. Wenn sie wollen, heraus wollen aus dem Zweifel und Gewisses wollen, dann müssen sie dies probieren, was Jesus empfiehlt. Indem er sagt, an ihn zu glauben, wie die Schrift sagt. Wenn man Durst hat. Das ist ein anderer Zweifel als der Zweifel, an dem man sich gefällt, wo man alles in Frage ziehen kann, wo man sich verkrümmt zu einem großen Fragezeichen. Sondern wo man Durst hat, wo man sagt, ich möchte schließlich leben, ich brauche etwas Gewisses, ich muss wissen, worauf ich mich gründen kann. Und dann sagt Jesus, da bitte, dann nimm. Wo? Von mir? Was denn? Ströme lebendigen Wassers, Ströme Quellwasser. Was ist denn dieses Quellwasser? Sein Heiliger Geist. So wie schon David gebetet hat, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Die Zweifel können nur gelöst werden, nachdem wir uns jetzt 5 Sonntage damit beschäftigt haben. Dem Jesus sagt, in deinem Leben muss Gottes Geist Neues wirken. Und ich weiß, wie ich mich selber gewehrt habe und heute noch oft wehre, dass, wenn mein Glaubensleben so von Fragen durchzogen ist, dass ich diese Operation an mir vollziehen lasse. Ich sage immer, nein, die Bibel ist doch so eine wackelige Sache. Oder die christliche Theologie ist so kompliziert. Oder die Christen sind so fraglich. Oder die Kirche. Dann sagt Jesus, nein, in dir liegt das große Rätsel. In dir. Du musst Gottes Geist haben. Und ohne Gottes Geist kannst du auch im Glauben nicht gewiss werden. Und der Geist Gottes kann nur in mich kommen, wenn ich selber darum bitte. Ich kann nicht darum beten, Herr, nimm mir die Zweifel weg. wenn ich nicht bitte, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist. Und nimm meinen Geist, mein Denken, mein Planen, mein eigenes Wollen weg und werde du mein Herr. Und in dem Augenblick, wo Menschen so zu Jesus kommen im Vertrauen, gibt er ihnen seinen Geist. Und da, wo sein Geist kommt, da verstehen wir plötzlich, was er uns sagt. Und wir können ihm vertrauen und wir können ihm glauben. Und nicht allein das, sondern mein ganzes Leben, das, was ich bin, mein Leib, mein Planen, meine Aufgaben in dieser Welt werden plötzlich von ihm her erleuchtet und beleuchtet. Es wird plötzlich hell. Er erklärt mir es. Der Geist Gottes wirkt von innen her und gibt mir einen ganz neuen Sinn. Es gibt Gewissheit, weil er seinen Heiligen Geist in Menschen gibt. Es gibt keine andere Klärung von Fragen. Und ich weiß, dass sich jetzt man ärgern kann, dass man sagt, das wollte ich nicht hören. Wollten Sie Ihre Zweifel weggenommen haben oder wollten Sie das nicht hören? Er bietet es an und sagt, ich mache gewiss. Wer Durst hat, komme her, probiere es aus. Ich sagte Ihnen am Anfang, jede Fahrt in Ihrem Auto ist risikoreicher als dieser Versuch, mit Ihrem ausgebrannten Leben es zu riskieren und zu sagen, Herr, ich will heute nicht den Gottesdienst haben, mich interessiert heute nicht der Rand, mich interessiert nicht der Mensch, mich interessiert nicht der Prediger, sondern Herr, mich interessierst heute nur du hier in diesem Gottesdienst, Jesus Christus, ich will von dir deinen guten Geist haben. In mir ist der Geist der Unreinheit, in mir ist ein Streitgeist, ich bin zerrissen, ich bin fragend, ich bin zweifelnd, gib du mir deinen Geist, so wie wir letzten Sonntag sagten, wie Kinder um Brot schreien, ich komme nicht durch mit meinem Leben, ich brauche Gewisses, Herr, komm du zu mir. Und Jesus sagt, ich gebe Quellwasser, ich mache dein Leben neu, ich gebe Befriedigung, ich gebe dir Sinn für deinen Werktag, für deine Familie, für deine Aufgaben, für deine Gedanken, für dein ganzes Leben, für alles, was du als Aufgabe in dieser Welt hast. Ich habe noch einen letzten Teil angeschlossen. Warum nehmt ihr nicht? Das war ja das Thema, das ich angegeben hatte über dieser Predigt. Warum nehmt ihr nicht? Wir hatten drei Teile. Unsere Fragen müssen durchgestanden werden. Das zweite, nur Gewisses hilft. Und die letzte Frage, warum nehmt ihr nicht? Warum nehmt ihr eigentlich nicht? Wir haben wenig Durst hier in unseren Breitengraden, in denen wir leben. Wir leben nicht in Wüstengebieten. Bei uns regnet es mehr, als dass es glutheiße Sommer gibt. Aber wir wissen, was Durst sein kann. Und wir wissen, was dieses Bild in Israel immer wieder bedeutet, wo es in der Bibel vorkommt. Wo einer durch die Wüste irrt und die Zunge ist geschwollen und der Mund ist trocken. Da kann er nicht mehr singen, da kann er nicht mehr reden, da kreisen die Gedanken immer nur noch um das eine, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser. Wissen das bei einem kranken Menschen, der vorher nur voll war von Gedanken, was er alles in dieser Welt leisten will und dann urplötzlich bricht es herein und dann liegt er im Bett und wartet Woche um Woche auf die Genesung, wie so ein Verdurstender, der sagt, ich brauche das doch. Kann man dann tiefer fragen und sagen, warum eigentlich? Was steckt denn hinter meinem Suchen, hinter meinem Durst? Da ist ein Mensch, der ist sehr schwer geführt worden. Die Ehe ist zerbrochen und enttäuscht von Menschen. Und dann sucht er und überall, wo er hin, fast trifft er nur auf dürres Land. Er kriegt keine Befriedigung für seine Sehnsucht nach Leben. Er hat doch ein Recht darauf. Und Jesus sagt, ich habe für dich die Antwort. Nicht indem Menschen geändert werden, nicht indem Wirtschaftsverhältnisse geändert werden in Politik, vielleicht werden die auch verändert. Ich habe heute für dich die Sache, dass ich dir meinen Heiligen Geist geben will. Dir. Warum nimmst du nicht? Ich will dich umändern. Will den bösen Geist aus deinem Herzen weggeben, will einen neuen Geist in dich geben, will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Es werden viele Dinge auf einmal erledigt. Drei Fliegen werden mit einem Schlag getroffen. Zweifel sind weg. Der neue Mensch ist da. Und was am wichtigsten ist, Wir werden auf einmal Menschen, durch die in diese Welt etwas Neues kommt. Ströme des lebendigen Wassers werden plötzlich nicht nur von Jesus ausgehen, sondern von uns. Ich, der ich für so viele Menschen eine Last bin und an dem sich so viele Menschen reiben und wo viele Menschen sagen, ich kenne doch die Eigenart und das Verletzende und dieses Unbeherrschte und was all an mir sichtbar wird. Und dann sagt Jesus, und wenn da mein Heiliger Geist in dich kommt, geht von deinem Leben etwas aus, dass Menschen dem lebendigen Herrn Jesus Christus begegnen, in einer Welt, wo man dürstet und hungert. Ich war am 1. Mai bei einem Jugendtreffen in Brackenheim und da hat mich beeindruckt, wie bei einer Versammlung vor diesen jungen Menschen ein Landbauingenieur stand und diesen jungen Leuten sagte, ich habe eine Angst, dass ihr dauernd in eurem Glaubensleben davon ausgeht, große Worte über den Glauben zu machen. Und ihr merkt gar nicht, dass euch Jesus schon längst an eine ganz kleine alltägliche Stelle hinstellt. Und eure Aufgabe ist es jetzt nur, an dieser Stelle eures Lebens Jesus wirken zu lassen. Und dann hat er, dieser Landbauingenieur, der in der Welt hätte auch sein Leben machen können, gezeigt, was sein Platz ist und wo er den Geist Gottes wirken lassen will. Hinter ihm standen 30 Menschen, alle krank. Sie haben miteinander gesungen, es war ein Chor, wie ich es noch nie erlebt hatte. Sie sangen nicht bloß vierstimmig, sondern vielleicht 30-stimmig, weil jeder falsch sang, kranke Menschen von den Gustav Wernerschen Anstalten. Der eine hatte die Trommel und der andere das Tambourin und dann standen sie da und sangen mit verklärten Augen dieses Lied, das sie dort miteinander anstimmen wollten. Ich habe gedacht, wie ist Freude im Himmel über einen, der nicht von der Veränderung der Welt bloß redet und der große Worte macht, was alles in der Welt neu werden muss. Es muss neu werden, aber doch nur durch den Geist Gottes, durch Menschen, die selber verwandelt sind. Wo ist denn Ihr Platz? Wo lassen Sie diesen Geist Gottes wirken? Vielleicht sagen Sie jetzt zum Schluss, ich bin unsicher, bei mir geht gar nichts von meinem Leben aus. Ich spüre gar nichts in der kommenden Woche. Nicht, ob Sie es spüren, ob es die anderen spüren. Sie brauchen es gar nicht spüren. Nehmen Sie doch heute seinen Geist. Nehmen Sie nichts anderes von diesem Gottesdienst weg. Nehmen Sie nicht Kultus mit, wie damals die im Tempel. Nehmen Sie nicht Festesrausch, Begeisterung, Religion mit. Nehmen Sie Gottes Heiligen Geist mit. Nicht weniger, nichts anderes. Rufen Sie doch nach ihm und lassen Sie sich von ihm füllen. Wer an mich glaubt, Jesus gibt sein Wort dafür und sagt, es ist kein Risiko. Von ihrem Leibe, von ihrem Wirken, von ihrem Tun werden Taten ausgehen, die nicht sie tun, sondern die Gottes Geist durch sie wirkt. Ströme des lebendigen Wassers. Amen. Wir singen vom Lied, Jesus Christus herrscht als König. Und da wollen wir die Verse 5 und 7 singen. Herr Jesus Christus, Wir haben einen großen Durst nach Leben. Das ist ja unsere eigentlich tiefste Not, dass wir so viel im Leben begonnen haben und enttäuscht worden sind, dass wir so viel Optimismus hatten, der verflogen ist, dass uns so viel geraubt und zerschlagen wurde, wo wir Freude und Befriedigung wähnten. Herr, und wir danken dir, dass du uns satt machen willst, dass das Leben in dir erschienen ist und dass du volle Genüge, überfließende Fülle schenken willst. Du willst satt machen, du willst uns nicht als die Klagenden und Jammernden durchs Leben ziehen lassen, sondern als die, die danken können und die von der Fülle reden, die sie gefunden haben, die von der Freude reden, weil sie in der Freude leben, die in diesem Leben glücklich geworden sind durch dich. Herr, wir wollen nicht Randdinge von dir haben, nicht vergängliche Gaben. Wir wollen dich selber haben, dich, den Heiligen Geist. Komm du zu uns, wohne in uns und wirke du durch unser Leben auch in all den alltäglichen Verrichtungen. Wir können das noch gar nicht überschauen, wie du hier überall wirken willst. Aber wir wissen, dass du alles dir untertänig machen kannst. Nichts ist dir zu wenig, um darin zu herrschen. Unser Beruf und unsere Familien, die Wohnungen, wo wir leben und die Häuser, wo wir sind. Du willst mit den Menschen, die unsere Schwierigkeiten machen, wirken und leben und sie erfüllen. Du willst durch uns zu anderen reden. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort gültig ist, dass wir dir glauben dürfen und mit deinen Verheißungen rechnen können. Herr, und räume alles aus in uns, was deinen Heiligen Geist hindert, dass du in uns Wohnung nehmen kannst und uns gebrauchen kannst als deine Werkzeuge. Wollte ich heute auch bitten für Dr. Pflüger und seine Frau, die heute in Wiedenest ausgesandt werden zum Dienst in Tansania. Gebrauche du auch ihren Entschluss, für dich sich hinaussenden zu lassen im Dienst der Liebe. Wir bitten dich für die Tagung der Landessynode, jetzt, morgen und bis Mittwoch. Lass du die ganze Mühe nicht vergeben sein. Gib du deinen Heiligen Geist zum gemeinsamen Beraten, dass deine Kirche gebraucht werden kann von dir, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen und dass du herrschen kannst. Herr, auch alle Versammlungen der kommenden Woche in unserer Gemeinde, segne du sie und sei du selbst mitten unter uns. Gib uns einen Blick für Wichtiges und Unwichtiges, dass du herrschen kannst in uns. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch den Vers singen, der nur in unserem württembergischen Gesangbuch kommt, vom Lied 96, den Vers 7a. Da meint Philipp Friedrich Hiller, es ist nicht jetzt die Zeit, sich zu verstecken und zu klagen über das, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, sondern das Angebot ist doch jetzt da, dass er uns verwandeln und neu ausrüsten will mit seinem Geist. Wir sollen nehmen, er steht da, er will geben. 96, Vers 7a.
Soll
Wir haben am Dienstagabend um 8 Uhr einen Frühlingsabend drüben, einen Abend der Begegnung, wo wir nicht nur unsere Gemeinde, sondern alle, auch Sie, die Sie von weiter weg kommen, dazu einladen möchten, wollen uns freuen an der guten Schöpfung Gottes und auch aneinander. Es sind allerhand Vorbereitungen dafür gemacht worden im Kreis der Gemeinde. Die da mithelfen, die treffen sich anschließend noch im Gemeindehaus, im unteren Saal zu einer kurzen Besprechung. Aber jetzt möchte ich auch einladen zum Dienstagabend um 8 Uhr zu diesem Abend der Begegnung. Morgen Abend ist in der Stiftskirche der Vortrag von Landesbischof Helmut Klass über das Gedenken 300 Jahre Pia Desideria von Philipp Jakob Spener, Fragen an die Kirche von heute, Leitlinien der Kirche von morgen. Da liegen an beiden Ausgängen diese Zettel, wo nochmal alles vermerkt ist. Unsere Kirchengemeinderatssitzung, die findet morgen drüben im Gemeindehaus statt. Das ist verlegt worden im Gemeindehaus. Am Pfingstfest predigt hier im Gottesdienst Altlandesbischof Eichele, am Pfingstmontag unser Gemeindeglied Pfarrer Adolf Wertz. Wir danken für diese beiden Dienste. Unser Opfer heute ist noch einmal für den Gemeindetag bestimmt. Sie wissen ja, dass der Gemeindetag ganz durch Spenden getragen wird. Wir haben keine großen Auslagen als eben diese vielen Drucksachen, die hinausgehen, die Porti zum Versenden. Das ist ein Betrag, der insgesamt sich auch auf über 100.000 Mark beläuft. Aber wir sind glücklich, dass es so eine große Resonanz gegeben hat. Sie haben ja schon mehrfach dafür gegeben. Ich habe heute nur die Bitte, beten Sie für diesen Tag. Wir brauchen gutes Wetter. Wir können das nicht machen, aber Gott kann es uns geben. Und er hat auch hier gesagt, dass wir ihn darum bitten dürften. Es sind viel mehr Leute, die kommen werden, das lässt sich jetzt schon sagen, als unter den überdachten Tribünen Platz finden werden. Wir brauchen gutes Wetter. Und wir wollen auch hier von Gott Großes erwarten. Unsere Opfer also heute dafür, vielen Dank. Und am Ausgang, also unter der Empore hinten, ist unser Hartmut Steb, der die ganze Vorbereitungsarbeit getragen hat. Da liegen die Plakate noch, Handzettel und Aufkleber. Es ist jetzt wichtig, dass morgen und übermorgen in all die Geschäfte nun die Plakate kommen. Wir haben zugewartet, damit das nicht erlahmt und nachher so antröpfelt, sondern auf einen Schlag soll das überall sein. Nun erreichen wir nicht alle Läden Stuttgarts gleichzeitig, aber Sie kommen aus den verschiedenen Richtungen in Stuttgart. Nehmen Sie doch einen Schwung mit, machen Sie die Hausfrauen morgen eine Stunde länger Rundgang beim Einkaufen und gehen Sie vorbei oder an einem großen Garagentor ein großes Plakat hin. Nehmen Sie die nachher bitte mit, damit es überall bekannt wird. Wir hoffen ja auch, dass viele suchende Menschen an diesem Tag kommen. Und dieser Tag auch für viele Menschen ein Ruf zu Jesus wird. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wenn wir hier beim Gottesdienst auseinandergehen, dann schließt nicht dieser Gottesdienst einfach, sondern jetzt werden wir von Jesus auseinandergetrieben. Jeder an einen anderen Platz. Und das, was er uns hier zusagen ließ, das können wir dann draußen praktizieren und erfahren, dass sein Heiliger Geist durch uns wirken will, in den Schulen, in den Büros, in den Küchen und wo Menschen sind, dass er durch uns reden will, dazu segnet er uns. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.